Okay. Lass uns nochmal beten vorher. Vater, wir wollen dir einfach danken dafür, dass du uns wirklich dein Wort öffnest, Herr. Dass wir essen können und dass wir satt werden, Jesus. Das bist du, der das Wort lebendig macht, Jesus. Und wir können machen, was wir wollen, wenn dein Heiliger Geist nicht wirkt, Jesus. Nicht in unsere Herzen hineinpflanzt, Jesus. Dann können wir tun, was wir wollen. Es passiert überhaupt nichts, Jesus. Bitte segne du und schenke du deinen Frieden, Jesus. Danke dafür. Amen. Also Peter hängt gerade Lampen auf, hat er bestellen lassen, über wahrscheinlich im Wohnzimmer gegenüber vom Fernsehapparat, wegen des Fußballspiels, wie wir ihn kennen. Ja, weiß auch nicht, was da los ist. Ja, wir sind noch in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Und Paulus ist losgezogen zu seiner ersten Missionsreise, ist in Zypern angekommen, hat Zypern durchwandert, hat gepredigt, hat der Statthalter hat sich bekehrt, Widerstand erlebt und also so eine ganz normale Reise durchgemacht. Und immer wenn das Wort Gottes gepredigt wird und aufgetan wird, ist der Teufel da und ist nicht unbedingt bereit, das zuzulassen. Widerstand gibt es immer. Und es ist wichtig, wie wir mit diesem Widerstand umgehen. Ob wir uns davon beeinflussen lassen. Paulus hätte sich ja hier von dem Elimas beeinflussen lassen und denken können, huch, diese Stärke von diesem Zauberer ist so groß, da komme ich nicht gegen an. Nee, hat er nicht, weil er wusste, Gott ist für mich. Mit Gott bin ich stark. Und man muss wirklich aufpassen, dass man in solchen Situationen in der Liebe Gottes bleibt und nicht aus der Liebe Gottes fällt und aus der Gnade fällt. Und dann gibt man dem Teufel wirklich Anrecht, einen auch angreifen zu lassen oder angegriffen zu werden. Gott ist für uns, wer mag wider uns sein, sagt Paulus im Römerbrief. Paulus geht in die Synagoge, das war ja eine Sache, die er immer gemacht hat. Er hat zuerst dem jüdischen Volk, den Juden, gepredigt. Das sehen wir immer wieder bei ihm. Und ich habe gemerkt, dass dieses Kapitel immer so von Kleinigkeiten so durchzogen ist. Eigentlich wichtig für die Zukunft. Die erste war, dass Paulus die Führung übernommen hat. Er ist mit Barnabas losgezogen und plötzlich hieß es Paulus und seine Leute. Das andere war, dass in diesem Kapitel sein Name geändert wurde, von Saulus in Paulus. Und das, was wir jetzt hier leben, ist eigentlich seine erste wiedergegebene Rede, die wir finden in der Bibel. Hier ist das erste Mal, dass seine Predigt aufgeschrieben worden ist. Und es gibt mehrere Predigten, es gibt ja diese drei Predigten, gerade speziell hier, die da vorgelaufen sind, einmal in Kapitel 2, die Predigt von Petrus, dann die von Stephanus, Kapitel 7, und jetzt die, die wir hier haben, wo Paulus einfach auch eintritt und wo eigentlich auch in dieser ganzen Sache sein Wissen auch rauskommt. Aber er sich an bestimmte Normen auch hält, die in der jüdischen Liturgie auch vorgegeben sind. Er hat da nicht durchbrochen und er ist da auch nicht zum Ärgernis geworden für die Leute, sondern er hat sich eigentlich auch, so weit wie er es konnte, daran gehalten. Es ist interessant, dass diese Predigt 14, 15 Jahre nach der Steinigung passiert ist. Und ich denke manchmal, als ich das so gelesen habe, kann mir vorstellen, dass Paulus vielleicht noch an diese ganze Situation gedacht hat, weil er ja sehr massiv an dieser Steinigung ja beteiligt gewesen ist, hat den Befehl gegeben dazu. Er hat sie überwacht und da wir ja wissen aus dem Wort Gottes heraus, dass das Wort nicht leer zurückkommt, denke ich schon, dass er wahrscheinlich öfters mal daran gedacht hat, was Gott in seinem Leben getan hat und auch durch dieses Schlüsselerlebnis ist ja auch kurz danach ist er nach Damaskus gegangen, ist blind geworden und Gott, man ist Gott begegnet. Und die Vorbereitung dafür ist eigentlich wahrscheinlich, denke ich mal, diese Predigt von Stephanus gewesen. Und ja, fangen wir mal an. Kapitel 14, 13 ab Vers 16. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach: Ihr israelischen Männer und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenen Armen führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Lande Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahre, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Erstmal soweit. Paulus fängt hier an mit der Geschichte Israels. Das ist ja immer, wenn wir auch im Alten Testament zurückgehen, wenn das Wort vorgelesen muss, wir sehen das in Esra, wir sehen das in Nehemia, als man das Wort gefunden hat, es vorgenommen hat und es vorgelesen habe, das sind die Bücher Mose. Die Leute waren berührt. Sie waren, bei Nehemia lesen wir, dass sie geweint haben und dass sie teilweise auch Esra im Regen gestanden haben. Aber sie wollten das Wort hören, sie waren begeistert von dem Wort. Und es wurde immer wieder die Taten, die Gott getan hat. Hier wird Gott erhoben, er hat sie aus Israel geführt, er hat sie erhöht. Er ist mit ihnen gegangen. Und ich fand das interessant, was er hier sagt. Und er ertrug ihre Art. Er ertrug es. Und ich denke, wir wissen das oft, was es bedeutet, Dinge einfach zu ertragen. Manchmal hat man genug, bestimmte Leute zu ertragen. Das ist wirklich ein Ertragen, das ist ein Kampf. Und ich denke, manchmal habe ich den Gedanken, dass Gott da oben sitzt und manchmal, wenn er so mich sieht und meine Sachen so sieht, die ich manchmal tagsüber treibe, dass er die Hände im Kopf zusammenschlägt und sagt, ich ertrage den Typen nicht mehr. Das ist genug. Also ich hätte das schon öfters mal gemacht. Also schon manchmal, wenn ich dann hinterher in den Spiegel gucke, ertrage ich mich schon nicht mehr. Aber Gott hat uns ertragen. Und Paulus sagt auch in einem der Briefe, ertraget einander. Nicht traget, sondern ertraget einander. Das ist so eine Herausforderung, die mich eigentlich über meine Grenze hinausnimmt. Da gibt es für mich dann keine Grenze mehr, den anderen wirklich zu ertragen. Jesus musste die Schmerzen am Kreuz ertragen. Er konnte es nicht abschalten. Er konnte sich nicht wehren und umdrehen und weggehen. Wenn ich nichts ertragen möchte, dann drehe ich um und gehe weg. Dann lasse ich es. Dann lasse ich die Person einfach fallen. Dann interessiert mich das nicht mehr. Aber wenn ich stehen bleibe und sage, ich bleibe hier und ich gehe durch das Ding durch, dann ertrage ich das. Dann ist es gut für uns. Weil wir merken, wir kommen am Ende als Sieger heraus. Dieses Ertragen ist ein wichtiger Punkt hier drin. Ertragen. Er hat sie ertragen. Und ich meine, wir haben die Bibel und wir sehen gerade im Alten Testament, wenn wir die Geschichte Israels durchlesen, wie viel Gott ertragen musste in den ganzen Jahren. Wie viel er angefeindet worden ist. Wie weit das Volk weg ist. Und wenn du gerade die Geschichte, den Könige durchliest, also ich wundere mich da immer wieder, wie Gott da Geduld hat, Und da kam ein König, der war Gott ein bisschen wohlgesonnen und machte aber die Höhen nicht weg, aber fing wieder anzubeten. Der nächste König baute wieder auf, zerstörte alles, machte alles nieder und betete wieder an, den Baal. Dann der nächste König, der kam an und immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn du dann weitergehst und wenn du dann schon in den Richtern anfängst, in den Richtern fängt es dann damit an, dass wenn ein Richter da ist und wenn er vorangegangen ist und wenn er was gemacht hat, da war das Volk toll, da waren sie auch gut drauf. War der Richter weg, dauerte das nicht lange, bis das Volk wieder allen möglichen anderen Dingen nachgelaufen ist. Bis sie dann wieder mal so die Sache hatten, es ist zu schwer, wir rufen zu Gott. Und Gott hat dann geantwortet und hat ihnen wieder einen Richter geschickt, wieder jemanden geschickt, der ihnen vorangegangen ist. Ich denke manchmal, das ist eben Gott, wie er das ertragen konnte. Das war sein Volk, das ist sein Volk, wie er das ertragen konnte. Und wenn er das ertragen kann, dann kann er uns auch ertragen, denke ich. Dann sind wir dann einfach nur noch eine Kleinigkeit in dem ganzen Rad. Dann kann er uns ertragen. Und da kannst du sicher sein. Also es ist egal, was du tust. Gott kann dich ertragen. Er trägt dich, so wie ich am Sonntag auch vorgelesen habe. Wenn wir fallen, dann fallen wir auf des Adlers Flügel und dann trägt er uns. Dann sind wir getragen. Er trägt uns. Seine Gnade, seine Liebe, er trägt uns. Und das ist auch das hier, was hier gemacht wird. Er trägt uns. Diese diese 40 Jahre hier, 450 Jahre, kommen dazu zustande, dass eben gesagt wird, 400 Jahre Sklaverei, 40 Jahre durch die Wüste und ungefähr 10 Jahre hat das Volk Israel gebraucht, um das Land einzunehmen, in das es hineingegangen ist. Und als dann, und wir sehen das dann auch, wenn wir Josua lesen oder gerade in die Richter reingehen, gleich am Anfang, kaum waren die im verheißenen Land drin, kaum war Josua tot, sind sie wieder zu dem Baal gelaufen und haben die Götter des Landes angenommen. Aber Gott war gnädig. Und das ist das, was Paulus hier eigentlich auch den Leuten sagt. Und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tut. Israel schrie nach einem König, genauso wie die anderen. Jemand, der sie leitet, der sie führt, jemand, der sichtbar war. Eigentlich wollte Gott ihr König sein. Er hat gesagt, ich möchte euer König sein, ich möchte euch leiten und führen. Seid nah bei mir, dann werde ich nah mit euch zusammen sein. Und er hat das Ganze dann erlaubt, zugelassen. Und ich denke, das ist ihm nicht leicht gefallen. Und wenn wir diese Entscheidungen sehen, die Gott da treffen musste, immer wieder für Israel, das muss ihm das Herz gebrochen haben. Das Herz muss ihm geblutet haben bei diesen ganzen Entscheidungen, die er treffen musste für das Volk. Diese Liebe, diese Gnade, die er aufgebracht hat im ganzen Alten Testament, immer wieder für das Volk Gottes, gibt uns eigentlich die Garantie, dass er diese gleiche Gnade auch für uns hat. Das gibt uns die Sicherheit, dass wir nicht aus seiner Gnade fallen können. Also auch wenn du sein Silberbesteck klaust, er kann dir vergeben. Die Vergebung von Gott ist da. Und das ist wichtig für uns, dass wir das, deshalb sind oftmals diese Dinge in der Bibel da, wenn wir das lesen, wirklich zu merken, was ist das, die Liebe Gottes? Paulus, Liebe Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Wir können diese Liebe Gottes gar nicht begreifen, wir können sie gar nicht ermessen. Es ist viel mehr, als du denken kannst. Diese Gnade und die Tiefe seiner Liebe, die er zu uns hat. Es gibt hier, das kommt später, von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Jesus kommt aus dem Same David. Gott hat David die Verheißung gegeben in 2. Samuel, Kapitel 7. Vers 12 bis 16 steht, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ. Den ich vor dir beseitigt habe, Entschuldigung, sondern dein Haus und dein Königreich soll ewig Bestand haben von deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig feststehen. Das ist eine Verheißung auf Jesus. Einmal die Verheißung, dass Salomo kommt und den Tempel baut und später diese Verheißung, dass er aus seinem Samen, aus Davids Samen heraus, wird das neue Königreich gebaut. Psalm 32, 132, Vers 11. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen, einen von der Frucht seines Leibes will er auf den Thron setzen. Dann Jesaja. Vers 10 und 12. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken über den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien, aus Ägypten, aus Patronius und Kusch und Elam und Sichmann und aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und es wird für die Heidenvölker ein Banner aufgerichtet und ein Verjagter Israel sammelt und die zerstreuten Juden zusammenbringt von den Enden der Erde. Wieder eine Verheißung wirklich auf den Messias, der kommen wird. Und in Jeremia Vers 23, Vers 5, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich David einem gerechten Spross erwecken, der wird das Königreich regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Das sind diese ein paar, es gibt 300 Verheißungen im Alten Testament, die ganz klar über die Wiederkunft Jesu sprechen. Und diese Verheißungen waren in dem Volk Israel eigentlich drin. Sie wussten, wer Jesus war. Und es gibt ja im Neuen Testament einmal die Beweise auch dafür, so Kleinigkeiten, das übliche Ding. Woher wusste Herodes, wo Jesus geboren wurde? Er holte die Schriftgelehrten und sagt, forscht in der Schrift, wo der Messias geboren wird. Und sie kamen an und sagten, in Bethlehem. Und daraufhin kam dieser Babymord zustande. Oder auch Nikodemus, der gekommen ist zu Jesus und sich hingesetzt hat. Er war einer von den Oberen in Israel. Und er setzt sich hin und sagt, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Wir wissen das. Das ist uns klar. Das machen eigentlich die Wunder, die du tust und so wie du handelst, macht uns das klar. Nur sie haben dagegen gehandelt. Ganz bewusst eigentlich auch in mancher Beziehung. Und wir müssen in unserem Leben auch aufpassen. Wir sehen das und denken, naja, die Pharisäer, gut und schön, sie waren ja komisch drauf, wir können genauso komisch drauf kommen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir in seiner Gnade bleiben, dass wir seine Gnade in unserem Leben dulden. Und uns auch, das ist der Grund, warum Gott uns manchmal eben auch demütigen muss, um uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen zu lassen. Die Pharisäer waren Überflieger. Die haben ihre Gesetze gehabt und haben sie gebaut. Und ich meine, wenn ich in mein Leben hineingucke, dann merke ich, dass ich manchmal auch so meine Gesetze baue, meine Dinge baue und gucke, wie ich klarkomme mit Gott und dann so auch manchmal so in so einen Kuhhandel reinkomme mit ihm. Klar müssen wir sein. Das ist das, was Jesus haben möchte. Diese Klarheit in unserem Leben, diese Hingabe, diese Möglichkeit Gottes einfach in unser Leben hineinsprechen zu können. Und manchmal auch vielleicht Dinge zu sagen in unserem Leben, die uns nicht so gefallen. Wo er uns mal ein bisschen härter anfassen muss. Und von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Vers 22, Apostelgeschichte 13. Nachdem Johannes von seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe zur Buße verkündet hatte, als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Wir haben immer wieder Bilder im Alten Testament, die uns zeigen, wie Gott Dinge vorbereitet. Hier ist es ja auch so, Johannes war der Vorbereiter Jesu. Und wenn wir jetzt so zurückgehen in die Geschichte und wirklich nochmal zu Saul zurückgehen, Samuel war eigentlich der Vorbereiter für David. Er war derjenige, der losgegangen ist, den Gott den Auftrag gegeben hat, such ihn. Was sagt da? Was sagt Gott über David? Er sagt, ich habe David gefunden, den Sohn des Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der alle meinen Willen tun wird. Gott hat er durchforscht die Erde und sucht Menschen, die sein Herz nach ihm ausrichten. Und Samuel hat den Auftrag Gottes gehabt, er ist losgegangen. Gott hat ihm gesagt, geh, ich habe jemand anders als König berufen über Israel. Und er ist losgegangen und hat David gesucht. Johannes hat eigentlich auf den Messias genauso wie alle anderen gewartet. Er war aktiv, er hat gepredigt, aber seine Sehnsucht war, den Messias zu sehen. Und man hat ihn ja in Israel damals in der Zeit richtig verehrt, weil er war so ein spezieller Typ, ein großer Prediger, wo sie alle hingehen. Es war ja gut, ihn zu sehen, sein Kamelhaar. Und das war ein derber Typ auch, der wahrscheinlich kein Blatt vom Mund genommen hat, der ganz klar gesagt hat, was soll denn, das ist ja auch teilweise, was wollt ihr denn hier? Wer hat euch denn gerufen? Was macht ihr hier? Habt ihr hier nichts zu suchen? Der hat klar gesagt, was er wollte. Und ich denke, das war auch die Anziehungskraft, die er manchmal hatte. Und manchmal ist es auch so, dass die Leute sowas suchen, weil so eine Sprache ganz anders, ganz ansprechender ist. Das muss nicht immer sein. Ich rede hier auch anders, als ich im Kaffeepott rede. Da sind auch andere Leute da. Aber er war der Vorbereiter. Er hat zur Buße aufgerufen. Er hat etwas sensibilisiert in den Menschen. Nämlich wieder die Sehnsucht nach Gott, die ja vorher über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich weg gewesen ist. Er hat das Heft in die Hand genommen. Und er hat gesagt, ich bin nur jemand, der vorbereitet. Ich bin nicht der Messias. Und er sagt hier, ich bin nicht mal würdig, eben die Schuhriemen aufzumachen. Und wenn wir das mal übersetzen, was bedeutet das? Johannes stellt sich unter Jesus, und zwar ganz extrem. Wer machte denn die Schuhe damals dem Herrn auf? Das waren die Sklaven. Die Sklaven haben dem Herrn die Schuhe aufgemacht, damit er sich entspannen kann. Das war die Aufgabe des Sklavens. Und er stellt sich hier als Sklave für Jesus hin. Ich bin es nicht mal würdig. Und es ist dieser hohe Maßstab, der Jesus eigentlich als Messias in dem Volk Israel gehabt hat. Ich bin manchmal der Meinung, dass wir das gar nicht so begreifen, wie tief das für das Volk Israel gewesen ist, dass der Messias kommt. Diese Sehnsucht, die sie hatten, die eigentlich über Jahrhunderte in ihrem Volk geschürt worden ist. Und es gibt ja diese verschiedensten Vorstellungen, die sie gehabt haben, dass Jesus kommt. Judas war wahrscheinlich jemand, der wollte, dass Jesus mit Macht und Kraft, und da gibt es ja diese ganzen Widerstandsbewegungen in der damaligen Zeit, die eigentlich gedacht haben, der Messias wird kommen mit Schwert und wird die Römer hier aus dem Land jagen. Und nun, solche Leute waren auch unter den Jüngern Jesu. Und sie saßen da und warteten eigentlich drauf, wann kommt die Armee? Wann werden die Tausende von Leuten, und ich denke, was wird in denen vorgegangen sein, als er diese Bergpredigt gehalten hat und da 5.000 im Berg gesessen haben. 5.000 Männer, streitbare Männer. Wahrscheinlich haben sie gesagt, jetzt geht's los. Die Schwerter raus und dann wird's losgehen. Und nichts ist gegangen. Diese tiefe Sehnsucht nach Freiheit, die in den Menschen gewesen ist, die haben wir ja heute noch da. Diese tiefe Sehnsucht ist in den Menschen drin, ist reingelegt in den Menschen. Die tiefe Sehnsucht nach Freiheit. Wenn ich mit Menschen im Kaffeepott rede, merke ich das immer wieder. Da ist eine Sehnsucht da, Freiheit zu erleben. Manchmal können sie Freiheit gar nicht definieren. Für die ist dann irgendwas anderes. Aber diese tiefe Sehnsucht, frei zu sein, kennt ihr das? Ich kenne das in meinem Leben damals. Gerade vor meiner Bekehrung oder oftmals später habe ich so diese tiefe Sehnsucht, wirklich alles abzustoßen, alles wegzulesen und wirklich frei zu sein. Und manchmal habe ich so die Gedanken, wie Jesus das machen sollte. So, ich habe dann so eine Idee. Und dann sitze ich da und denke, also Jesus, so müsste das jetzt passieren, das könnte so und so laufen. Und dann gehe ich in die Richtung und ich merke, Gott macht Dinge ganz anders. Ganz anders. Und er lässt sich von uns nicht in eine Kiste packen, sondern er wirkt. Genauso wie er in der Bibel gewirkt hat. Nach seiner Art und Weise. Und manchmal denken wir, ist der kompliziert, ne? Aber wenn wir dann plötzlich zurückgucken, merken, wie einfach er ist. Und wie logisch eigentlich sein Handeln ist, es musste ganz einfach so kommen. Also ich erlebe das in meinem Leben immer wieder. Johannes der Täufer ist gekommen und hat zur Buße aufgerufen, hat den Weg bereitet für Jesus. Der Messias kommt, seid bereit. Ich meine, der Ruf geht ja seit Jahrhunderten und die haben bestimmt da gesagt, naja, geht uns wie uns heute, ne? Wir predigen, dass Jesus wiederkommt. Und wer ist wirklich bereit dafür, dass Jesus wiederkommt? Ist dein Herz wirklich so weit, dass du sagen kannst, jawohl, am besten sofort? Ich bin soweit, ich würde gerne, sofort. Und mein Gebet ist immer vorm Abendbrot noch. Ich habe eine Sehnsucht danach. Ich sehe diese Welt und ich sehe, wie kaputt sie ist. Und ich sehe die Menschen, wie kaputt sie sind. Ich habe so eine Sehnsucht danach, dass Jesus wiederkommt. Und das war die Sehnsucht, die Israelis auf Befreiung gehabt haben. Der Messias kommt, der Messias soll kommen. Und wenn wir dann sehen, dass die Jünger das erkannt haben, was das für die für eine Tiefe gegeben hat, deshalb war diese Radikalität da, weil sie wussten, der Messias ist da. Und was wir verkündigen hier, ist nicht einfach irgendwie ein dahergelaufener Rabbi, der irgendwie wieder mal ein paar neue Theorien aufgestellt hat und dann da in Israel oder in Indien da seine Jünger geschart hat und 53 Rolls-Royce jeden Monat einen hatte. Nee, das war ein ganz einfacher, schlichter Mann, der nichts aus sich gemacht hat. Der zurückhaltend gewesen ist, aber der Klarheit gebracht hat und der Frieden in die Menschen hineingebracht hat. Ich denke oft an die Jünger, die nach Emmaus gegangen sind. Das ist ein Bild, das mir oft so nah ist. Sie haben Jesus nicht erkannt. Sie sind mit ihm gegangen. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Er hat ihnen das Wort ausgelegt auf dem Weg. Dann hat er sich hingesetzt, hat ihnen was zu essen gemacht. Und plötzlich erkannten sie, wer er war. Anhand, wie er das Brot gebrochen hat. Und sie sagten, hat nicht unser Herz gebrannt? Hat nicht mein Herz gebrannt, als er geredet hat? Brennt dein Herz, wenn du die Bibel liest, wenn er zu dir redet? Ist es eine Sache, die wirklich in dich hineingeht, die sich ausbreitet in dir als so eine Wärme, die kommt? Oder ist es eher manchmal so eine Sache, als wenn du so einen Sodbrennen kriegst, wo du denkst, oh nee, das ist mal wieder mal gut, dass es gleich vorbei ist. Was ist es? Das Brennen, was die immer aus Jünger erlebt haben, das ist das, was ich erleben möchte, was ich sehen möchte. Den Frieden Gottes, das gebrochene Brot. Und das hat er nur erlangt durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Johannes war bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Johannes wusste, wer Jesus war. Er hat es gesagt, das ist der Mann. Und er hat Zweifel bekommen im Gefängnis. Hat seine Jünger hingeschickt und hat gesagt, frag ihn, ist er wirklich der, auf den wir warten? Was sagt Jesus? Geh hin und sag ihn. Kranke werden geheilt. Blinde werden sehend. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Sag ihm das. Und das war die Antwort, die Johannes im Gefängnis gekriegt hat, kurz vor seinem Tod. Und er wusste, das ist Jesus. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich habe es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben diese nicht erkannt und haben die Stimme der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihre Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet wurde. Nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn ins Grab. Hier haben wir noch eine Sache, die ganz wichtig ist, wo man auch so drauf achtet. Warum sagt Paulus hier das Holz und nicht das Kreuz? Er bringt heraus eigentlich, wie die Menschen Jesus gesehen haben. Wer am Holz hing, war verflucht. Im 5. Mose lesen wir das. 5. Mose, mal gucken, wo das steht. Ja, ne? 5. Mose 21 ist das. Wo, habe ich das? Nee, habe ich nicht. Wo geschrieben steht, dass der am Holz hängt, verflucht ist. Und man hat eigentlich, wenn man da vorbeigegangen ist und jemanden gesehen hat, der am Holz hing, der am Kreuze hing, für den gab es keine Rettung, keine Zukunft, nichts gab es für den. Die hat man nicht mal geglaubt, ob der wirklich irgendwo auch Gnade vor Gott findet. Der war verflucht, das war vorbei. Und Petrus hat hier hingestellt, was habt ihr mit dem Gott gemacht? Er hat ihn total auseinandergepflückt. Ihr habt alles genommen, seine Würde habt ihr genommen. Alles habt ihr ihm weggenommen. Und wenn wir dann dazu, Galater, glaube ich, steht das 3, 2, Epheser 3. Oh, ich habe das vergessen. Ja, Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um seinetwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jener, der am Holz hängt. Christus hat uns freigekauft von dem Fluch des Gesetzes, sagt er hier, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Er hat sich da freiwillig hingegeben und er hat sich martern lassen und er hat auf sich spucken lassen und er hat gerade auch diese ganze religiöse Sache getragen. Für ihn war das wichtig, eine ganze Erlösung zu bringen, vollständig, bis zum Ende durchzuhalten. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und hier kommt noch ein anderer Punkt. Gott aber. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Kein Mensch, nichts. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Paulus unterstreicht, Gott aber. Der Mensch hat sich sein Bestes getan, um gegen Gott zu kämpfen. Immer wieder. Und auch heute auch noch. Der Mensch tut sein Bestes, um Gott in seinem Leben nicht zu akzeptieren. Und wir sind immer dabei, auch manchmal wir als Christen, haben immer wieder unsere eigenen Wege, die wir gehen. Und es ist schwierig. Gott muss uns manchmal hart lenken, um dass wir zurückkommen zu ihm, um dass wir ihm dulden in unserem Leben. Gott aber. Und der Mensch hat gegen ihn gekämpft, er tötete ihn sogar. Aber Gott war größer als die Sünde und die Rebellion der Menschen. Er hat das durchbrochen. Er hat das nicht geduldet. Seine Liebe, das ist doch diese wahnsinnige Liebe, die er eigentlich zu uns Menschen hat. Diese tiefe Liebe, die eigentlich schon im Garten Eden angefangen hat. Dieses Verlangen der Gemeinschaft, die er mit uns haben wollte. Ich habe oft gesagt, aber ich stelle mir das so richtig vor, wenn Gott so in den Garten gegangen ist. Das muss, ne? So, er hat sich gefreut. Steht ja dann in der Kühle des Abends, ist Gott in den Garten gekommen, um Adam und Eva zu sehen. Und er hat sich gefreut, die zu sehen. Wo sind sie? Und vielleicht hat er mit ihm zusammen auf so einem Baumstamm gesessen, abends. Wir haben garantiert keine Karten gespielt. Aber wir haben da gesessen und haben miteinander geredet. Und Gott hat wahrscheinlich Adam gefragt, was hast du heute gemacht? Oder man hat erzählt, ja, ich habe heute Tieren Namen gegeben und ich bin hier durch die Gegend gelaufen und ich habe die tollen Pflanzen gesehen. Und Gott hat das richtig gegessen. Er hat das mit aufgenommen. Er hat das genossen, diese Gemeinschaft mit Adam zu haben. Er hat das tief genossen, diese Gemeinschaft mit Eva zu haben. Das war seine Sehnsucht, das waren seine Kinder, das war sein Geschöpf und er hat das so sehr geliebt. Über alles hat er es geliebt. Und für ihn muss das so ein Schlag gewesen sein, als der Teufel kam und sie verführt hat und die Sünde da hineinkam. Diese Ablehnung, die plötzlich da war. Sie haben etwas Falsches getan. Diese Gemeinschaft war plötzlich nicht mehr da. Gott kam in den Garten hinein mit einer Sehnsucht und ruft Adam, wo bist du? Adam antwortet nicht. Wahrscheinlich vorher ist Adam aus der Ecke gekrochen, irgendwo im Busch, wo er gesessen hat, wo er gerade Bären gegessen hat oder irgendwas anderes, und ist gelaufen zu Gott und hat gesagt, hier bin ich, so wie die Kinder zu den Eltern laufen, wenn sie noch klein sind, mit ausgebreiteten Armen. Herr Tobi kommt manchmal heute noch mit ausgebreiteten Armen kommen. Aber so wird das gewesen sein, dass er sich gefreut hat, Gott zu sehen, und plötzlich ist was passiert. Er hatte Angst vor Gott. Er hatte Angst vor Gott. Die Gemeinschaft war zerbrochen. Die Beziehung war kaputt. Er hatte Angst vor Gott. Warum? Was ist los? Was sagt er? Er sagt, ich habe gesündigt. Er hat gesagt, ich bin nackt. Ich schäme mich vor dir. Die Beziehung ist nicht mehr so da. Ich schäme mich vor dir. Und wie muss Gottes Herz gebrochen gewesen sein in diesem Moment? Und wie muss Gottes Herz gebrochen gewesen sein, als er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gesehen hat? Wahrscheinlich genauso gebrochen wie das Herz damals, als er Adam und Eva im Garten Eden gesehen hat. Aber es gab einen Unterschied. Er wusste, und das war ja sein Plan, dass durch das Opfer Jesu die Brücke wieder neu gebaut wurde. Und wir jetzt genauso, und das ist irgendwie das Verrückte dabei, als ich mich vorhin vorbereitet habe, habe ich gedacht, wahrscheinlich macht Gott das genauso. Der kommt auf die Erde und sagt, hey, wo bist du? Ich will mit dir reden, komm. Morgens, wenn du deine stille Zeit machst, sitzt du da und Gott sitzt an deinem Frühstückstisch neben dir. Er will mit dir reden. Was hast du gemacht gestern oder heute? Wie war deine Nacht? Hast du gut geschlafen? Das sind die Fragen, die Gott dir stellt. Was machen wir? Also ich erwische mich manchmal, dass ich Gott gut einen vorjammern kann, was so alles an dem Tag auf mich zukommt und wie schlimm das sein wird und wie schwierig das ist. Und ich habe ja überhaupt keine Lust, die Leute zu sehen. Und, ne? Und Gott sitzt da und denkt, junge Mann, hör mal auf zu jammern. Nein, der liebt mich. Der akzeptiert das. Und er begegnet mir auch da in dem Punkt und er hilft mir raus. Und ich merke dann oftmals, wenn ich dann in mein Auto steige oder mein Fahrrad in Richtung Büro fahre, merke ich dann unterwegs, das löst sich alles. Und ich komme dann ins Büro an und ich fühle mich dann wohl. Und ich kam jemand, das fand ich ganz gut, als Dirk und ich da unten rumkramten, kam einer der Jungs, die da unten wohnen, Parterre, und der meinte, sag mal, was ich mal wissen wollte, ich habe dich jetzt öfters mal beobachtet, die auch manchmal auch morgens um 4 vor einer Zeit bist du hier gewesen, du bist immer fröhlich. Wir sind immer am Lachen. So, wie kommt das? Da habe ich gedacht, danke Jesus. Bin ja nicht ich, ne? Wer lacht denn morgens um 4 Uhr? Also, außer mir. Das ist Jesus, der das einfach in unseren Herzen macht. Der uns da hilft und aufhilft. Aber er musste diesen Tod erleiden, um diese Brücke zwischen Gott und den Menschen wieder zu bauen. Um dieser Sehnsucht, die Gott hat, einfach Gemeinschaft mit uns. Und das ist dieses, wenn wir das mal überlegen, Gott hat so eine Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Der geht hier über diese Welt und er sitzt morgens an deinem Frühstückstisch und er fragt dich wirklich, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Wo gehen wir heute zusammen hin? Was machen wir zusammen? Was machst du heute? Kann Gott immer mit dabei sein bei dem, was du machst? Das ist dann immer die Frage. Das war immer schwierig, ne? Aber das Problem ist, dass er immer dabei ist und dass wir uns da doch mal drüber Gedanken machen sollten, in den Dingen, die wir tun. Nachdem sie alles vollendet hatten, von was ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem gekommen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Du kannst Gott nicht einsperren. Und wenn Gott etwas als einen Auftrag hat, als etwas einen Plan hat, dann führt er ihn durch. Und sein Plan war, Jesus nicht der Verwesung zu machen. Er musste auferstehen. Das war wichtig. Das gehörte zum Heilsplan dazu, damit wir auferstehen. Damit wir ewiges Leben haben. Damit hat er unsere Schuld getilgt und getragen und uns Befreiung geschenkt. Diese Auferstehung ist so wichtig in unserem Leben, dass sie Bestand hat unseres Lebens. Gott ist nicht ein toter Gott, der irgendwo, ne, in irgendeinem Grab liegt. Nein, er ist auferstanden. Ich finde das interessant. Ich habe da früher Bilder darüber gesehen und mein Onkel, der war Grieche, der hat mir das erzählt, das ist so, dass die orthodoxe Kirche da in Griechenland auf den Inseln macht. Ostern oder am Tag der Auferstehung. Da gehen sie nachts kommen sie von den Bergen runter mit Kerzen in der Hand. Und immer wenn man sich begrüßt, dann wird die Kerze von dem anderen angezündet. Mit dem Spruch, der Herr ist auferstanden. Und der andere antwortet, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dann hat man so Bilder gesehen, ich habe Fotos davon gesehen, wo du dann plötzlich überall so Kerzen leuchten siehst. Richtig Gänge voll, Straßen voller Kerzen. Ich finde das fantastisch. Das ist zwar so ein Ritual, was man dann irgendwann macht, aber diese Überlegung, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Es ist eine Tatsache, die nicht wegzuschieben ist, die du nicht zur Seite packen kannst. Der Teufel versucht, diese Auferstehung immer wieder kaputt zu machen, immer wieder zunichte zu machen. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und er ist zur Brücke geworden für dich und mich, um wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist so wichtig. Und Paulus rollt das hier auf, diese ganze Geschichte, und verkündigt sie. Und wir verkündigen euch das Evangelium Gottes, die den Vätern zuteil gewordenen Verheißungen an uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie auch in zum Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnade, Güter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nichts zulassen, dass deine Heiligen die Verwesung sehen. Das ist Psalm 16, Vers 10. Gott hat ihn auferweckt, er ist auferstanden, er ist nicht mehr im Grab geblieben. Und das ist wichtig. Einmal die Kreuzigung ist wichtig, dass wir daran denken, Jesus ist gestorben für uns am Kreuz von Golgatha, um uns zu befreien. Und die Auferstehung, die beiden Dinge, die so wichtig sind und die zusammengehören. Wenn Gott im Grab geblieben wäre, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, hätte es keine Erlösung für uns gegeben. Dann wäre er genauso ein Mensch gewesen wie jeder andere auch. Dann hätte es überhaupt keine Bedeutung gehabt, sein Tod. Dann könnten wir jetzt auch an Allah glauben oder so. Das hätte keine Bedeutung gehabt. Du findest von allen Religionsstiftern, findest du die Gräber. Und in den meisten liegen die auch noch drin. Wenn sie nicht gerade verkauft worden sind, als Requisiten für irgendwelche anderen Leute, aber egal. Sie liegen da noch drin, du findest die Gräber noch. Aber Jesus' Grab ist leer. Du findest die nicht mehr drin. Und du kannst hin und her überlegen, es ist die Tatsache. Und das ist unser Glaube. Der Glaube ist ein gewisses Harren auf Tatsachen, die man nicht sieht, aber doch oft. So sollst du nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jenen gerechtfertigt, der Glaube. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in der Prophezeiung gesagt ist. Siehe, ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Hier ist eine Warnung drin. Einmal die Verheißung, dass Jesus den Sohn Gottes geschickt hat und dass wir gerechtfertigt worden sind. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben nicht nur die Vergebung von Jesus, wir sind auch gerechtfertigt. Das ist eine ganz wichtige Sache, diese Rechtfertigung vor Gott. Die Vergebung ist wichtig, dass wir daran denken, aber wir sind auch gerechtfertigt. Gott ist unsere Rechtsprechung. Er ist unser Verteidiger. Wenn der Teufel vor Gott kommt und uns anklagt, dann steht Jesus da und sagt, schon bezahlt. Der Teufel kann uns nicht mehr anklagen. Deine Sünden sind vergeben. Auch wenn du keinen Ablassbrief in der Tasche hast. Zumal Jesus hat den Ablassbrief bezahlt. Der ist weg. Deine Sünden sind vergeben. Und in dieser Vergebung sollen wir auch wandeln. Und weil wir das oftmals nicht im Kopf haben, deshalb ist unser Leben oftmals so schwer. Es soll nicht so sein, dass du sagst, na gut, okay, sündigen wir mal, ist ja alles in Ordnung. Jesus hat uns ja vergeben. Nee. Und ich denke schon, dass es jemand ist, wenn du mit Jesus zusammen gehst, dass dir Sünde, wenn du sie tust, dass sie dir leid tut. Dass du echt auch bereust. Also ich weiß von mir, oder ich merke es bei mir, also wenn ich irgendwie Mist gebaut habe und ich gesündigt habe vor Gott, dann geht es mir richtig dreckig. Und dann brauche ich eigentlich Tage, um da durchzukommen, weil ich echt das Gefühl habe, Gott guckt mich nicht mehr an, der kann mich nicht mehr angucken. Und auch wenn ich vor Gott gekommen bin und gebetet habe und Vergebung gebeten habe, auch noch mit jemand anderen vielleicht noch, dann habe ich immer noch Tage, die ich brauche, um diese Vergebung, die Gott mir da gegeben hat, wirklich auch zu realisieren. Es ist wirklich wahr, dass Gott mir vergeben hat. Und oft ist das so, dass wir uns das ins Gedächtnis rufen müssen. Gott hat mir vergeben. So wie das mit dem Volk Israel gewesen ist. Vielleicht zuletzt nochmal. Das Volk hat ja, Gott ist ja so ein praktischer Gott. Das finde ich ja immer so toll. Gott ist ja so praktisch. Wir haben ja neulich mal über diese Steine der Erinnerung gesprochen. In Josua Kapitel 4 steht: Und gebiete ihnen und sprecht, hebt 12 Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr des Nachts, wo ihr die Nacht verbringen werdet. Wenn wir dann, das ist Vers 3, und wenn du dann weiterliest, gehst in Vers 21, und er redete zu den Kindern Israel und sprach: Wenn in Zukunft eure Kinder ihren Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser vom Jordan vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, das er vor euch austrocknen ließ, bis ihr herübergegangen wart, damit alle Völker auf der Erde erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Diese Steine der Erinnerung, das ist wichtig im Leben. Ich hebe manchmal so einfach Dinge auf, Zitate oder schreibe mir Bibelstellen speziell auf und in bestimmten Situationen lese ich mir die einfach durch. Das sind für mich die Steine der Erinnerung. Wo ich, wenn ich diese Bibelstelle lese, weiß ich eigentlich sofort, aus welcher Situation oder in welcher Situation ich diese Bibelstelle bekommen habe. Und was Gott mit dieser Bibelstelle eigentlich in meinem Leben getan hat. Das sind diese Steine der Erinnerung, die wir brauchen eigentlich für unser Leben, um uns daran zu erinnern, was Gott getan hat. Es wird so oft durch unser Alltag zugedeckt. Gerade in so Situationen, wo es uns nicht so gut geht, ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und vielleicht auch deinen Kindern Dinge erzählst, die in deinem Leben gewesen sind. Dass sie daran denken, ach, mein Vater hat er nicht damals mal in so einer Situation das und das erlebt? Oder wenn sie vielleicht, wenn ich mal tot bin, mein Buch mit meinen gesammelten Werken finden, die ich im Büro habe, dass sie dann, ah, das ist ja interessant, diese Bibelstelle, die hat mein Vater immer zitiert. Ja, stimmt, ja, genau, da erinnere ich mich dran. In deren Situation, das sind diese Steine der Erinnerung, die wichtig für uns sind, damit wir gerade so in Zeiten auch, wo es uns schlecht geht, uns daran erinnern an die Güte und Gnade Gottes. Okay, 5:9. Jesus, wir wollen dir einfach danken dafür und dich preisen dafür, dass du uns diese Steine der Erinnerung gibst, Jesus. Danke, dass wir hier dein Evangelium haben, Herr, und dass Paulus so bereit war und so offen war, es wirklich mit aller Konsequenz zu verkündigen, trotz allen Widerstand, der da gewesen ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, Herr, konsequent in unserem Leben und mit unserem Leben zu sein. Danke, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Frieden. Danke, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Und danke, dass deine Gnade für uns da ist, tagtäglich, Jesus. Und dass sie unbegrenzt ist, Jesus. Und dass wir jederzeit vor dich kommen können und dass du Sehnsucht danach hast, mit uns Gemeinschaft zu haben, Jesus. Bitte segne du diesen Abend noch, Herr. Amen.